Jetzt komme ich zu Ägypten. Da sieht die Lage schon sehr viel problematischer aus. Auch hier Verzicht von Mubarak, die Armee einzusetzen. Allerdings gab es andere sogenannte Sicherheitskräfte, die schon massiv mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Bei Ägypten gibt es, glaube ich, einen besonderen Punkt, der auch unsere Wahrnehmung dieser Revolte betrifft. Wir haben aus Ägypten ja eindrucksvolle Bilder bekommen, über etwa 2 Wochen lang, wie von nirgendwo sonst seitdem. Jeden Abend im Fernsehen Bilder vom zentralen Tahrirplatz, wo dann bis zu 250.000 Menschen friedlich demonstrierten. Und man konnte mit dem Mikrofon als Journalist überall hingehen, zu einer jungen Frau und einem jungen Mann, die einem dann in 10 druckreifen Sätzen sagen konnten, um was es hier geht. Ne? Und der Eindruck ist entstanden, ich schließe mich da völlig ein, bei uns, dass so ziemlich das ganze ägyptische Volk hinter diesen Forderungen nach dem Sturz Mubaraks, nach Demokratie und so weiter steht. Dann ist er gestürzt worden. Und dann musste das Land ja irgendwie einen Prozess für eine neue Verfassung beginnen, denn mit der alten Verfassung konnte man nicht weiterleben. Also musste ja eine verfassungsgebende Versammlung gewählt werden. Anders ist das ja nicht möglich. Also fanden allgemeine Wahlen statt. Und zu unserer aller großen Überraschung oder gar Entsetzen gewinnt bei dieser ersten Wahl im Mai 2011 die Muslimbrüderschaft 47% der Stimmen, wird also mit Abstand stärkste Fraktion, und die Salafisten nochmal 26%. Das sind also in der Summe fast eine Zweidrittelmehrheit. Ja, es sind eine Zweidrittelmehrheit. Was ist da passiert? Wenn die ganzen Journalisten, die dann als Feuerwehrjournalisten da eingeflogen wurden nach Kairo, als das losging, hatten wenig Ahnung von dem Land. Das ist ein Grunddilemma unserer Medienstruktur und der immer dünner werdenden Korrespondentinnennetze. Und da waren eben weite Teile Nordafrikas und des Nahen Ostens immer weniger beobachtet, mit der Ausnahme natürlich Israel-Palästina. Da tummeln sich auch immer noch sehr viele deutsche Korrespondenten. Das heißt, es gab wenige in Kairo, als das losging. Und die dann schnell hingeschickt wurden, hatten oft von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das ist jetzt keine Kritik an den Kolleginnen und Kollegen, aber das sind leider die Verhältnisse. Und alle haben sich die ganze Zeit nur auf dem Tahrirplatz aufgehalten und in den umliegenden Hotels gewohnt. Und keiner ist mal rausgefahren. Es hätte gereicht, mal Richtung Pyramiden zu fahren. Sie kennen das, wer da war, nördlich der Stadt. Da fährt man erstmal je nach Verkehr bis zu 1 Stunde oder 2 Stunden durch die dichten Slumsiedlungen, diese kleinen weißen Würfelhäuschen. Und da mal mit ein paar Leuten zu sprechen. Oder gar mal raus in die ländlichen Regionen zu fahren, außerhalb der großen Städte Kairo, Port Said oder Alexandria. Und da hätte man festgestellt, dass dort die Bevölkerung sehr viel konservativer ist. Und zwar politisch konservativer, aber auch kulturell konservativer und religiös konservativer. Und in einigen dieser Wahlbezirke, gerade auch draußen am Land, hat die Muslimbrüderschaft über 85% bekommen, ne? Und das erklärt den Gesamtdurchschnitt von 47%. Das ist ein Wahrnehmungsproblem, ein mediales, das ich hier beschreibe, was wir nicht ganz unähnlich auch zwischen Januar und Ende Februar in Kiew hatten auf dem Maidanplatz. Ne? Das ist nicht unser Thema heute Abend, aber von der Struktur der Berichterstattung und der Defizite dieser Berichterstattung, dass auch da niemand mal raus ins Land gegangen ist, schon gar nicht damals in die Ostukraine gegangen ist, um mal zu hören, was die Leute denn da denken, hat auch bei uns zum Teil den Eindruck verschafft, dass die ganzen Menschen in der Ukraine hinter den Protestierenden auf dem Maidanplatz stehen. So, es ist dann in einer zweiten Wahl, nachdem natürlich, muss ich sagen, die Muslimbrüder und die Salafisten den Verfassungsprozess dominiert haben und eine Verfassung durchgesetzt haben mit sehr vielen problematischen Elementen, ist dann in einer zweiten Wahl ein Präsident gewählt worden. Das wurde dann Herr Musri. Da wird immer gesagt, zumal seit er inzwischen ja gestürzt worden ist, das sei doch eine freie Wahl gewesen und von daher sei sein Sturz nun besonders undemokratisch gewesen. Ich habe bei der Beschreibung freie Wahl immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Es war vom Ablauf her am Tag der Wahl, der Präsidentenwahl wohl offensichtlich ziemlich sauber, nach allen auch Aussagen der internationalen Beobachterinnen, die da waren. Aber es hat ja im Vorfeld dieser Präsidentenwahl eine problematische Weichenstellung gegeben. Es gab ja nicht nur die beiden Kandidaten, also Musri für die Muslimbrüder und dann einen vom alten Regime, also aus dem früheren Militär, der Militärregierung, sondern es gab ursprünglich 5 oder 6 Kandidaten und auch eine Kandidatin aus anderen, zum Teil neuen, nicht religiösen Parteizusammenhängen. Und der Wahlausschuss hat von denen bis auf einen alle mit sehr undurchsichtigen, fragwürdigen Gründen als nicht zulässig ausgeschieden, ne? Sodass das Volk am Schluss nur noch die Wahl hatte zwischen Musri, dann dem Kandidaten des alten Militärjunta und einem einzigen, der nun neu war und aus anderen Zusammenhängen kam. Und das, finde ich, ist eine eingeschränkte Wahl gewesen. Und deswegen kann ich nicht so euphorisch sagen, es war eine völlig freie Wahl. Ne? Sie verstehen meinen Punkt. Gut, er wird gewählt. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich fand, er hat in seinen ersten Monaten eine gute Politik gemacht. Vor allem eine kluge Außenpolitik. Damals gab es 2 Vorgänge. Das war einmal eine neue Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt, ein Krieg, Gazastreifen, wo er sehr geschickt vermittelt hat, zusammen mit dem türkischen Präsidenten und damals noch Premierminister Erdogan. Und es ist ihm gelungen, diesen palästinensisch-israelischen Krieg zu beenden. Sie haben auch vermitteln können, dass der Gazastreifen im Süden an der ägyptischen Grenze, kann man hier schlecht sehen, mal wieder geöffnet wird und so weiter. Und ein zweites Ereignis, was ich auch wichtig finde, inzwischen tobte ja bereits der Bürgerkrieg in Syrien. Und die Frage war ja immer mehr, auch in der Region natürlich, welche Akteure müssen beteiligt werden, damit man den syrischen Konflikt deeskalieren kann. Ich komme nachher noch ausführlich zu Syrien, aber da war ja die große Frage, reicht es, wenn, wie die Amerikaner meinten, dann nur die Jordanier und die Türkei und die Saudis und die Kataris an einem Konferenztisch sitzen? Oder muss nicht der Iran mit dabei sein? Gerade wenn man sagt, der Iran mischt ja auch in Syrien mit, dann muss man ihn natürlich, wenn man eine Lösung verhandeln will, mit an den Verhandlungstisch nehmen. Dieser Meinung war Musri, dieser Meinung war auch der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, der ja ansonsten relativ profillos ist. Und beide wollten, aber die Amerikaner, die Obama-Administration wollte das eben nicht, sondern die Obama-Administration hat bis vor kurzem auf eine völlige Isolation Irans gesetzt. Und dann war im Oktober 2012 der Gipfel der sogenannten blockfreien Staaten. Das sind die Staaten, die zu Zeiten des Kalten Krieges eben weder der NATO noch dem Warschauer Pakt angehörten. Und obwohl der Block Warschauer Pakt inzwischen längst weg ist, gibt es immer noch diese Formation von etwa 120 blockfreien Staaten innerhalb der UNO-Mitgliedschaft. Und die treffen sich alle 3 Jahre auf Ebene ihrer Regierungschefs und wenigen Chefinnen oder Präsidenten. Und dieser Gipfel fand im Oktober 12 in Teheran statt. Und da wollte Musri unbedingt hin. Das wäre der erste Besuch eines ägyptischen Regierungschefs oder Präsidenten in Teheran gewesen seit 1972. Also 1972 hat es ja das Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel gegeben, ne? Camp David-Abkommen. Und aus Protest dagegen hat Iran damals alle diplomatischen Beziehungen zu Ägypten abgebrochen. Und seitdem gab es keine Besuche mehr und praktisch keine Kontakte. Und der Ban Ki-moon, der Generalsekretär der UNO, wollte auch zu dieser Gipfelkonferenz nach Teheran. Weil beide diese Isolation Irans ein Stück durchbrechen wollten. Und Washington hat massiven Druck ausgeübt auf Musri und auch auf Ban Ki-moon nicht zu fahren. Beide sind zum Glück gefahren. Dann wurde gesagt, ach, die lassen sich dann instrumentalisieren von den iranischen Gastgebern, einspannen in die iranische Propaganda und so weiter. Ist nicht geschehen. Musri hat in der öffentlichen Rede vor den 120 Staats- und Regierungschefs sehr, sehr kritische Worte gesagt zur iranischen Politik. Und Ban Ki-moon in seinen 4-Augen-Gesprächen mit dem Ayatollah Khamenei und dem Präsidenten Ahmadinejad damals auch. So, also das fand ich alles sehr klug, was Musri zunächst gemacht hat. Aber dann hat er innenpolitisch mit Dekreten plötzlich regiert und hat die Richter der obersten Gerichtshöfe alle über Nacht entlassen. Weiß nicht, ob Sie erinnern. Weil er gesagt hat, das sind alles noch Figuren aus der Mubarak-Zeit, was formal ja stimmte. Es waren immer noch die Richter, die Mubarak mal ernannt hat. Und die schmeißen mir laufend Knüppel zwischen die Beine. Er hat das aber auf eine Art und Weise gemacht, dass er die gesamte Justiz des Landes gegen sich aufgebracht hat. Darunter ganz viele, auch junge Anwälte und Richterinnen, die alle mit in der Bewegung gegen Mubarak waren. Und die Folge war ja, dass die gesamte Justiz des Landes über Wochen gestreikt hat. Sie erinnern sich vielleicht. Und dann gab es zunehmende Unzufriedenheit, auch an anderen Punkten mit Musri. Es gab Demonstrationen und irgendwann hat das Militär dann gesagt, das müssen wir beenden. Und Musri ist gestürzt worden. Und seitdem haben wir mit dem Herrn Sisi im Grunde wieder eine Militärdiktatur da. Der hat zwar seine Uniform ausgezogen, bevor er Präsident wurde, aber im Grunde ist er ein Mann des Militärs. Und der Militärrat ist erneut das eigentliche Machtzentrum in dem Land. Und er regiert seitdem mit wirklich eiserner Faust, geht massiv vor gegen jede Form der politischen Dissens. Also zum Ersten ist die Muslimbrüderschaft verboten worden. Ihre wichtigsten Führer sind alle im Gefängnis. Das Vermögen der Muslimbrüder ist beschlagnahmt worden. Jetzt kann man und muss man natürlich sehr viel Kritik üben an den Muslimbrüdern, ja, ohne Frage. Nur, die sind nun mal ein politischer Faktor in diesem Land. Sie waren es unter Mubarak, obwohl sie verboten waren, 35 Jahre. Sie waren ein sozialer und politischer Faktor und sie sind es seit den ersten Wahlen auch gewesen. Und man kann nicht meinen, indem man etwas verbietet, das Geld beschlagnahmt und die wichtigsten Figuren alle wegsperrt, hätte man diesen politischen Faktor erledigt. Das kann nicht gut gehen. Und wenn die ägyptische Regierung dabei bleibt, dann führt das wahrscheinlich in einen Bürgerkrieg, fürchte ich. Aber es gibt eben auch zunehmende Repressionen gegen andere, gegen Nichtregierungsorganisationen, gegen kritische Journalisten oder potenziell kritische Journalisten, drakonische Verbote, Zensurverbote, Entlassungen, also das sieht alles nicht sehr gut aus. Man muss leider sagen, dass General oder Präsident Sisi in diesem Vorgehen weitgehend grünes Licht aus Washington bekommt, weil Washington, die ja völlig überrascht waren damals von den Entwicklungen, vor allem in Ägypten, und da ja auch wochenlang nicht mit umgehen konnten, die Regierung Obama, wenn Sie sich erinnern, wie sich dazu verhalten sollen. Das ist jetzt wieder eine, aus Washingtoner Sicht und unter dem alten Stabilitätsdogma, eine verlässlichere und berechenbarere Größe, Herr Sisi. Ne? Aber das wird natürlich nicht funktionieren. Ägypten ist das Land mit der mit Abstand stärksten Bevölkerungsrate und hat auf der anderen Seite keine eigenen Ressourcen, hat kein eigenes Öl, noch nicht mal Einnahmen aus dem Ölverkauf. Das wird zu einer großen Explosion führen. Also da lässt sich nicht auf Dauer so der Topf auf dem Deckel halten, Deckel auf dem Topf halten mit Repression.